Das Wort Gottes, das heute in unserer Mitte sein soll, heute Vormittag, lesen wir aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 3. Hebräer 2, die Verse 1 bis 3. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Deswegen sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten, das heißt, daran vorbeigleiten, so ist es auch hier in der Fußnote, oder es verfehlen, daran und es, das ist das Ziel. Und das ist ja das Thema, ich lese nachher weiter, und nicht am Ziel vorbeitreiben. Oder Ziegler hat die Schofield-Übersetzung, glaube ich, ja, die sagt es.
Ist nur der 84.
Ja. Also, nur dass wir das verstehen, das mit dem Abgleiten hier ist nicht so ganz richtig. Aber in der Fußnote sagen die lieben Brüder von der Elberfelder Übersetzung, ist manchmal dann richtiger. Also, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten, das ist der Sinn. Denn wenn das durch Engel geredete Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen, welche, nachdem sie den Anfang der Verkündigung durch den Herrn empfangen, uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Wir wollen beten. Ich möchte dir von Herzen danken, Vater, im Namen Jesu, dass du auch in meinem Leben einmal den Anfang gemacht hast, dass ich diesen ersten Schritt tun durfte, dass ich es auch bezeugen kann, du hast mich durchgetragen, du hast mich geführt, durch Tiefen über Höhen, durch Irrungen und Wirrungen hindurch, aber du hast mir immer wieder auch durch die Dunkelheit hindurch das Licht, ja, das Ziel gezeigt, das ich aus deinem Wort erkennen durfte. So möchtest du unsere Herzen sehend machen, dass wir innerlich schauen, das, was du uns bereitet hast, dass wir dein Ziel erkennen dürfen, es anschauen dürfen, damit wir den Weg nicht verlieren, damit wir nicht vorbeitreffen. Wir danken dir, dass dein lebendiges und lebendig machendes Wort heute und in diesen Tagen in unserer Mitte sein darf. Amen.
Amen. Danke vielmals. Ich habe vorher gedacht, vielleicht möchte der eine oder andere noch wissen, was ich eigentlich da schon fast 30 Jahre im Henssler Verlag tue. Das werde ich dann bei anderer Gelegenheit, wenn Sie es wünschen, Ihnen erzählen. Das ist also eine sehr interessante Arbeit, in der ich dort stehe und stand. Nun, zunächst einmal ein paar Sätze zu unserem Gesamtthema über diese Tage geschrieben. Klarer Kurs in wirrer Zeit. Klarer Kurs in wirrer Zeit. Sicher haben Sie sich irgendwie Gedanken gemacht über dieses Thema. Klarer Kurs in wirrer Zeit. Ein dunkles Panorama unserer gegenwärtigen Zeit und darauf das helle Ziel. Ich frage mich, was erwarten Sie nun eigentlich in diesen Tagen? Am liebsten würde ich jeden Einzelnen fragen, was erwarten Sie? Was erwartest du? Erwarten Sie einen feurigen Appell, jetzt doch endlich einmal die Ärmel hochzustülpen und bessere Christen zu werden? Wird nicht viel bringen. Erwarten Sie Aufmunterung, Trost für Ihre bedrängte Lage heute? Oder erwarten Sie eine Lösung Ihres Urproblems? Das hat mich gestern wieder neu angesprochen, diese Bibelstunde von Bruder Manfred Mössinger. Was sagt er? Was ist das Urproblem, das Hauptproblem von uns allen? die Trennung von Gott. Vielleicht erwarten Sie einfach Erholung. Vielleicht haben Sie ganz bescheidene Erwartungen. Sie wollten einfach mal Gemeinschaft haben und wieder auf der La-Höhe sein. Ich darf Ihnen verraten, was ich erwarte. Zwei Dinge nur. Erstens, dass wir ganz neu das Ziel unseres Lebens begreifen. Was ist eigentlich das Ziel unseres Lebens? Das sind ja die Urfragen der Philosophie. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Das sind die entscheidenden Fragen. Und wir wollen uns dieser zweiten Frage stellen. Wo gehst du hin? Wo gehe ich eigentlich hin? Dieser Tag ist bald vorbei und er kehrt nie wieder zurück. Und die zweite Erwartung, die ich hege, also die erste Erwartung, das Ziel neu ins Auge zu fassen. Und die zweite Erwartung ist, den Weg zu finden, den richtigen Weg, Orientierung zu bekommen im Wirrwarr der Meinungen, im Pluralismus unserer Zeit, den rechten Weg zu finden. Das, was wir ja alle brauchen, ist eine ganz klare neue Ausrichtung auf das Ziel, ein Ziel, für das es sich lohnt, zu leiden, zu leben, zu arbeiten und zu sterben. Schauen wir doch einmal die Leute unserer Tage an, junge und alte. Was ist ihr Lebensziel? Lasset uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Dann ist ja doch alles aus. Welch eine Täuschung. Am Dienstagabend habe ich einen Besuch gemacht bei einer Nachbarin von uns. Sie kommt in unsere Gemeinschaft. Ich bin der Gemeinschaftsleiter dort in Stuttgart-Bliningen, eine sehr alte Frau. Und dann setzte sich ihr Sohn, ein Bauer, dazu. Und dann war ich doch sehr erstaunt, welche Erkenntnisse dieser Bauer, der nie in der Versammlung war, der also mit uns, unserer Gemeinschaft, überhaupt nichts am Hut hat, welche Erkenntnisse er hat. Und dann sagte er, ja, er hat sich zum Sprecher für sich selber und für viele Leute gemacht. Eigentlich ist es doch so, am besten ist es, man nützt alle Freuden heute aus und genießt das Leben, so gut man es kann, und nachher ist ja sowieso alles aus. Sowieso alles aus. Ja, so denken die meisten. Aber welch eine Torheit ist das? Die Bibel sagt, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Das sind die Narren. Albert Einstein, wir kennen diesen hochberühmten Vater der Wasserstoffbombe, den Ulmer Juden, einer der klügsten Leute unseres Zeitalters, sagte Folgendes. Wir leben in einer Zeit der vollkommensten Mittel und der verworrensten Ziele. Ja, das ist ein ganz wichtiger Satz. Wir leben in einer Zeit der vollkommensten Mittel. Wir haben es ungeheuer weit gebracht. Wir können das Atom spalten und so weiter. Der verworrensten Ziele. Das sagt Einstein, der kein Christ ist. Und wenn wir die sittliche und religiöse Landschaft in Deutschland betrachten, dann müssen wir einfach erschrecken. Letzte Woche, ich glaube, es war am letzten Samstag, hielt Professor Rohrmoser, vielleicht kennen Sie diesen Namen, ganz berühmter Mann, von der Universität Hohenheim einen außerordentlich interessanten Vortrag. Auserwählte Gäste waren dort, geladene Gäste, Professoren und so weiter. Mein Kollege war auch dabei und er sagte nun Folgendes. Ich wiederhole das, was mein Kollege mir berichtet hat. Wir in Deutschland stehen heute an einer Wende. An einer Wende zum Niedergang. Entweder wir treiben immer mehr hinein in ein Chaos, in eine Anarchie und die Gefahr ist sehr groß, dass unser Land immer unregierbarer ist, siehe Bonn. Oder der Ruf nach dem starken Mann wird immer lauter und immer lauter und wir bekommen dann eine neue Diktatur. Unsere Demokratie ist am Ende. Und das ist ein sehr kluger Mann, Professor Rohrmoser. Ende der Demokratie. Ende bedeutet aber Wende. Und ich erinnere an 1932, da war auch das Ende der Demokratie gekommen und wir wissen, wie es weiterging. Dr. Müller sagte, Hitler war die Generalprobe des Teufels für den Antichristen. Die Generalprobe ist längst gelaufen und es kommt mir so vor, als ob es dann die eigentliche Aufführung käme. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir müssen die Dinge klar sehen. Nur nicht die Augen zu und sagen, es wird schon recht werden. Nein, wir müssen die Dinge klar sehen. Jesus sagte mal voller Vorwurf zu den Jüngern und zu seinen Zeitgenossen, die Zeichen am Himmel, Abendrot, Morgenrot, die könnt ihr recht deuten, aber die Zeichen der Zeit, die könnt ihr nicht deuten. Und wir müssen sie verstehen. Überall größte Verwirrung. Zum Beispiel der Münchner Kirchentag. Ich hätte jetzt die haarsträubendsten Dinge zu präsentieren, ich tue es nicht. Aber die neueste Nummer ist sehr lesenswert. Idea Spektrum. Und hier werden also immer wieder neu die Dinge uns berichtet, die gerade aktuell sind. Die neue Nummer, die ist also vom 8. September, von gestern, Schlaglicht, Hoffnung, Zeichen der Versöhnung aus Israel und Südafrika. Schon diese Überschrift zeigt uns die große Verwirrung. Können wir die Bedeutung des Geschehens im Nahen Osten recht einordnen? Diese Verträge, die jetzt gemacht werden, ich weiß nicht, was gestern passiert ist, jeden Tag kommen ja neue Meldungen, diese Verträge zwischen Israel und der PLO, können wir das abwägen, was das bedeutet, heilsgeschichtlich, eschatologisch? Darüber können wir eine ganze Woche halten. Hochinteressant. Auf jeden Fall Verwirrung. Wenn da steht, das ist Hoffnung. Das ist die trügerische Hoffnung auf das letzte Friedensreich des Antichristen. Das wage ich zu behaupten. Hesekiel steht, dass es ein Bund ist mit dem Tod, der gemacht wird. Ein Bund mit dem Tod, so steht es in der Prophetie, schon ganz klar. Kürzlich habe ich im Radio gehört, dass letzte Woche ein Parlament getagt hat in Chicago. Und zwar ein Parlament der Weltreligionen. Haben Sie das auch gehört? Ein Parlament der Weltreligionen. Wissen Sie, was das Ziel ist, dieses Parlaments? Ein Glaube, die One World Religion. Die Einheitsreligion soll geschaffen werden. Die Versöhnung zwischen allen Religionen. Und das haben auch andere gesagt, die Versöhnung der Religion ist das Entscheidende, was heute notwendig ist, um den Weltfrieden zu bekommen. Aber was bedeutet das für uns Christen? Dass wir sehr schnell als Ketzer Personen non grata sind, dass wir dann ausgestoßen werden, jawohl, weil wir ja nicht tolerant sind, weil wir ja nicht Ja sagen zum Islam und so weiter und so weiter. Ausgerechnet ein Tübinger Theologe aus Tübingen, das hat mich tief geschmerzt, namens Küng, hat das entscheidende Dokument dazu verfasst. Also von Tübingen kommt der entscheidende Impuls zur Weltreligionsbewegung. Unfasslich. So ist es aber. Wir spüren, dass wir immer mehr uns in babylonischen Verhältnissen bewegen. Kennen Sie den Inhalt von Offenbarung 17 und 18? Wenn Sie Zeit haben, lesen Sie mal das auf dem Hintergrund unserer heutigen Tagesereignisse. Es wird vielleicht manches klarer dadurch. Nun, ich möchte hier nicht weitermachen. Sie haben ja diese Dinge genauso schmerzlich vor Augen wie ich. Und darum will ich Sie jetzt nicht weiter ermüden mit solch negativen Bildern. Ich frage nur, wie sollen wir uns verhalten in dieser Lage? Ein deutscher Dichter, ich glaube es war Matthias Claudius, sagte, etwas Festes muss der Mensch haben. Es ist wahr, wir brauchen etwas Festes, wir brauchen eine klare Orientierung. Im Nebel müssen wir gut aufpassen, dass wir uns nicht von unseren Gefühlen verführen lassen. Ich war diesen Sommer in Pellworm. Und da ist daneben, das ist eine schöne Nordseeinsel, die kleine Insel Halikoge. Und da ist nun Folgendes passiert bei der Halikoge. Da ist so eine kleine Vogelinsel, wo viele seltene Vögel brüten und die ist vom Naturschutz geschützt. Und da ist so ein Naturschützer, der ist immer wieder hinaus auf die Vogelinsel und hat dort nach dem Rechten geschaut und hat auch Touristen hingeführt. Das war sehr Interessantes. Und eines Tages hat ein Student gesagt, ja, nehmen Sie mich mit. Und dann sind sie zu Watter, da kann man ja bei der Ebbe hinausgehen, das ist sehr interessant, zur Vogelinsel gewandelt und gelaufen. Und plötzlich kam ein ganz dicker, unerwarteter Nebel. Sie haben überhaupt nichts mehr gesehen. Nun, sagt, müssen Sie natürlich schnell nach Hause, denn sonst kommt die Flut und Sie ertrinken alle, sagt der Naturschützer, der Vogelinselbewacher. Also ich weiß, ich bin schon 20 Jahre diesen Weg gegangen, ich täusche mich nicht, das ist die richtige Richtung, dahin müssen wir gehen, um nach Hause zu kommen, ich denke nach Pellworm. Und der Student, ein kritischer Student, holt seinen Kompass aus der Tasche, schaut auf den Kompass und sagt, nein, darüber müssen wir. Mein Kompass sagt, darüber müssen wir. Und der alteingesessene, erfahrene Mann sagt, nein, ich weiß, schon 20 Jahre weiß ich es, das ist der richtige Weg. Der Student hat sich auf diese Sache nicht eingelassen. Er folgte seinem Kompass und ist übers Watt diese Richtung, die der Kompass ihm gesagt hat, im dicken Nebel, immer dem Kompass folgen, sicher ans Ufer gekommen nach Pellworm oder wo das auch hinging. Er war gerettet. Aber der andere Mann, dieser erfahrene Mann, der sich auf sein Gefühl verließ, ist nie ans Ziel gekommen. Bis heute nicht, er ist ertrunken. Warum? Weil er sich auf sein Gefühl verlassen hat. Er dachte, 20 Jahre, ich kann mich nicht irren. Was ist denn der Kompass, an dem wir uns unbedingt orientieren müssen? Das ist genau der Sinn unseres Textes. Was hier steht, desto mehr achten auf den Kompass. Hier steht ein anderes Wort, was steht hier? Desto mehr achten auf das Wort. Ihr Lieben, lasst sich nie verführen durch keinen Professor der Theologie, durch keine Meinung, das wäre jetzt heute dran. Nein, halten wir uns ganz gehorsam an den Kompass des Wortes Gottes. Wir brauchen einen klaren Kurs, um ans Ziel zu kommen. Und wir brauchen auch ein klares Ziel. Wir singen nun einmal ein Lied dazwischen, das Lied 230. Es heißt, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Wer weiß, wie es weitergeht? Dann brauchst du dich nicht zu fürchten, denn er hat dich in seiner Hand und er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie mir aus der Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist stärker als alles, was in der Welt ist. Wir sind in ihm geborgen. Noch einmal Vers 1 nach Luther. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Nicht am Ziel vorbeitreiben. Und in Kapitel 12, Vers 25, auch bei Hebräer, lesen wir, Hebräer 12, 25, seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Und 13, Vers 6, das ist jetzt der Trost, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Dieser Hebräerbrief ist meines Erachtens eine Botschaft, der uns heute im Jahr 1993 sehr stark betrifft. Wie war die Lage damals der Hebräer? Die Hebräer, Juden, Christen, darum Hebräerbrief, waren echte Christen. Sie waren ohne Zweifel solche, die den Anfang mit Jesus gemacht hatten. Sie waren wiedergeboren. Sie standen im lebendigen Glauben. Um ihres Glaubens willen hatten sie viel ertragen. In Kapitel 10 lesen wir, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden ertragen. Aber, gibt es da auch noch ein Aber? Ja, sie waren müde geworden. Die Hebräer hatten so viel ertragen, dass sie nun dieser allergefährlichsten Waffe des Teufels zum Opfer gefallen waren. Wissen Sie was? Der gefährlichste Pfeil ist im Waffenarsenal, im Köcher des Teufels. Ich habe mal gehört, der Teufel hat alle seine Waffen verkauft zu hohen Preisen und dann blieb noch eine kleine Waffe drin. Und weil die unbezahlbar war, da hat der Teufel immer noch diese Waffe. Was ist das für eine Waffe? Das ist die Entmutigung. Das ist die Entmutigung, die Verzagtheit der Zweifel. Und die Hebräer waren verwundet von diesem Pfeil der Entmutigung. Sie waren in Gefahr, die Flinte ins Korn zu werfen und aufzugeben. Darum, und das ist so eine wichtige Stelle, wir schlagen es darum auf, Kapitel 10, Vers 32. Ja, zunächst einmal 32, aber dann lassen wir mal das jetzt weg. Vers 35. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann Vers 39. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Sie waren Geliebte, sie waren Erkaufte und der Herr will sie nun als der große Helfer und Seelsorger heilen. Und er warnt sie darum, in der Gefahr, in der sie stehen. Er zeigt ihnen die Hilfe, um die Krise zu überwinden und er öffnet ihnen ganz neu den Blick für das Ziel. Nicht am Ziel vorbeitreiben. Das ist, auf was es ankommt. Die Gefahr des sich treiben Lassens war ja zu aller Zeit groß. Auch heute. Es ist ja viel bequemer, sich treiben zu lassen vom warmen Luftzug des Zeitgeistes, als gegen den Strom zu schwimmen. Versetzen Sie sich einmal im Geist in folgende Situation. Sie liegen auf einer Luftmatratze. Sie lassen sich einfach treiben, ohne Mühe, ohne Anstrengung. Über ihnen blauer Himmel, einige Möwen kreisen umher, eine sanfte Brise im Rücken. Welch ein schönes Gefühl, sich einfach treiben zu lassen. Oh, wir haben das alle so gerne. So angenehmes Leben, Dolce Vita, sich einfach treiben zu lassen. Und doch, wer sich treiben lässt, ist er nicht in größter Gefahr. In Amerika gibt es die berühmten Niagara-Fälle. Da geschah es eines Tages, dass oberhalb dieser Fälle, dieser großen, schrecklichen Wasserfälle, ein Fischer war im Boot. Das Boot war angekettet und darum fühlte er sich ganz, ganz sicher. In der Hitze und im gleichmäßigen Plätschern der Wellen, es war Siesta-Zeit, schlief er ein. Die Strömung trieb und trieb, aber er ahnte keine Gefahr, denn sein Boot war angekettet. Plötzlich aber löste sich die Kette und das Boot mit dem schlafenden Fischer drin trieb immer mehr diesen tödlichen, gefährlichen Wasserfällen entgegen. Die Leute am Ufer sahen die Gefahr. Sie schrien und taten, was sie konnten. Aber der Mann schlief. Niemand konnte ihn aufwecken. Schließlich kam er an die Stelle, wo ein Schild steht mit der Aufschrift: Von hier aus gibt es keine Rettung mehr. Der Mann schlief immer noch. Er wachte wohl erst auf, als er im Tosen der gewaltigen Wassermassen dieser ungeheuren Wasserfälle in den Tod stürzte. Er war abgetrieben, am Ziel vorbeigetrieben. Unser Text ist ja an ernste Christen gerichtet. können ernste Christen auch am Ziel vorbeigetrieben werden? Ja, sonst würde es hier nicht stehen. Und darum ruft der Heilige Geist diesen Christen und auch uns zu: Achtet auf das Wort, das ihr hört. Nur nicht am Ziel vorbeitreiben. Der Herr Jesus sagt es mit anderen Worten in Matthäus 24. Er sagt: Darum wachet, immer wieder diese Ermahnung, darum wachet, seid bereit. Und wir wollen uns nun drei Fragen kurz stellen. Was ist das Ziel? Wohin wollen wir eigentlich? Zweitens, welche Gefahr lauert auf dem Weg zum Ziel? Und drittens, wie werden wir bewahrt auf dem Weg zum Ziel? Ich fasse es kurz zusammen. Das Ziel, was ist denn das Ziel? Gott hat unserem Leben ein klares Ziel gegeben. Hier an dieser Stelle stand Professor Dr. Michael Dietrich, ein guter Bekannter von mir. Und er sprach von 3 oder 4 Lebenszielen, die jeder Mensch hat. Erstes Lebensziel, Macht. Das ist ein Psychologe, ein berühmter, guter Psychologe, Macht. Zweites Ziel, Besitz. Drittes Ziel, Ehre. Und das vierte weiß ich nicht mehr genau, ich glaube Lust und Vergnügen war das vierte Ziel. Okay, doch was helfen uns diese Ziele? Was bringen uns diese Ziele? Wir haben ein Buch, das ist weitgehend unbekannt in der Heiligen Schrift und das uns doch hier eine Antwort gibt. Das ist das Buch des Predigers. Und da lesen wir doch Folgendes in Kapitel 2. Haben Sie das in diesem Licht schon einmal gelesen? Prediger 2, Vers 3 und folgende. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles zu lesen. Da beschreibt er, was er alles tun will, um diesen Zielen näher zu kommen, Macht, Besitz, Ehre und Lust zu bekommen. Prediger 2, da dachte ich in meinem Herzen, meinen Leib mit Wein zu laben und so weiter. Vers 4, ich tat große Dinge. Vers 5, ich machte mir Gärten und Lustgärten. Vers 7, ich erwarb mir Knechte und Mägde und so weiter. Und was besonders stark ist, Vers 8, ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge, das ist der vierte Punkt, Lust, war größer als alle, das ist der erste Punkt, Macht und so weiter und so weiter. Vers 10, da gab ich ihn und verwehrte meinem Herzen keine Freude. Alles, was er wollte, das hatte er. Jetzt hat er doch alle Ziele erreicht, nicht wahr? Aber, was kommt dabei raus? Was sagt er in Vers 11? Als ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es alles eitel und Hasche nach Wind und kein Gewinn. Das sagt einer der klügsten Männer des Altertums. Die Erreichung all dieser menschlichen Ziele, Macht, Besitz, Ehre, Lust, Vergnügen, ist Hasche nach Wind. Kein Gewinn, wertlos. Was hat denn Gott für ein Lebensziel bestimmt? Wer von Ihnen hilft uns jetzt einmal? Was würden Sie spontan antworten, wenn irgendjemand in der Straßenbahn fragt, was ist denn Ihr Lebensziel? Jesus Christus. Ja, er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja, sehr schön. Wer hat eine andere Antwort? Was ist Ihr Lebensziel oder das Lebensziel Gottes für den Menschen? Leben mit Gott und zwar ewiges Leben. Nicht nur ein paar Tage hier, ewiges Leben. Jawohl, in Johannes 5, Vers 24 steht, wahrlich, wahrlich, also ganz gewiss, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Er hat das ewige Leben. Jawohl, das ist das Ziel. Oder wenn wir an die Schöpfung des Menschen denken, ganz am Anfang, es steht ja in den Sprüchen geschrieben, Gott macht alles für einen bestimmten Zweck. ist eine ganz interessante Stelle in Sprüche 16. Gott macht alles für ein bestimmtes Ziel. Jeden Menschen macht er für ein bestimmtes Ziel. Und das steht ganz am Anfang bei der Erschaffung des Menschen schon. Wozu hat er dich und mich geschaffen? Bitte? Ja. Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Und genau dasselbe sagt auch Paulus in Römer 8. Wer weiß, was dort steht? Römer 8, Vers 29. Ja, dass wir ihm gleich sein sollen. Er ist der Erstgeborene der Brüder. Wir sollen sein wie er. Das ist das Ziel. Ist ein unaussprechlich herrliches Ziel. Nun, das Zweite ganz kurz, die Gefahr des Vorbeitreibens. Ist das möglich, dass wenn man bekehrt ist, also den Anfang gemacht hat, das war bei den Hebräern so, man trotzdem am Ziel vorbeigleitet? Jawohl, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber lesen Sie mal in Ruhe Philipper 3, 18 bis 19. Da werden Menschen angesprochen, die zur Gemeinde gehörten, und doch sagt Paulus, ihr Ende ist Verderben. Ja. Warum? Warum? Und das ist die Verführung. Warum? Sie waren irdisch gesinnt. Ihr Gott war ihr Bauch. Das heißt, sie waren irdisch gesonnen. Und die Bibel nennt uns ja manche Beispiele. Was wissen wir von Demas? Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Oder was wissen wir von dem Salomo, der so weise war? Er hatte viele Frauen und hat der Abgötterei sich hingegeben. Er hat das Ziel verfehlt. Ich darf nun einige sehr wichtige Worte noch lesen aus einer Zeitschrift, Herold seines Kommens, zu diesem Thema. Ein paar ganz interessante Sätze. Als erstes muss man darauf achten, wie leise und unmerklich der Zug der Trift ist. Es ertönt keine Alarmglocke. Wir treiben sanft und leise ab. Wir sind uns des Vorgangs nicht bewusst, weil wir auf so ausgedehnten Strömungen treiben. Und diese Strömungen sind sowohl in uns als auch um uns. Erstere, die Strömungen in uns, die uns abtreiben. Das ist die Neigung zur Bequemlichkeit, zur Behaglichkeit, zum fleischlichen Leben. Und um uns herum sind die Strömungen des Zeitgeistes, der Gesellschaft. Das macht man heute so, der Mode. Wie ungeheuer sind die Wirkungen des Modegeistes auch auf Christen. Sie erobern die Festung, diese Strömungen, ohne dass wir sie bemerken, ohne dass wir bemerken, was geschehen ist. Wer sich treiben lässt, steuert einen äußerst einfachen Kurs. Man benötigt keine Energie, um einen Fluss hinabzuschwimmen. Um ein treibendes Leben zu führen, braucht man sich nur zu entspannen, nichts zu tun, sich gehen zu lassen, nicht mehr zu kämpfen, sich den inneren und äußeren Einflüssen hinzugeben. Jesus sagt, die Pforte ist weit und der Weg ist breit. Und so weiter. Erkennen wir die Gefahr? Die Hebräer waren in Gefahr. Und nun noch ganz kurz, wie werden wir bewahrt? Ganz klar, wir werden in den nächsten Stunden da noch weiteres dazu sagen, aber ganz kurz, ich frage Sie jetzt, hören wir noch einmal auf das Wort hier in Hebräer, Kapitel 2, Vers 1. Was allein ist das Mittel, dass wir bewahrt bleiben, dass wir nicht abgetrieben werden, sondern das Ziel, die ewige Herrlichkeit, die ewige Seligkeit erreichen. Was ist Gottes Rezept? Und das Rezept des Heiligen Geistes, die Mahnung Gottes an uns heute. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Das ist allein der Ratschlag des Heiligen Geistes. Je mehr der Zeitgeist und die Strömungen und die Triften uns weg, weg, weg von Gott, von seinem Ziel treiben, desto mehr sollen wir auf das Wort achten. Allein das Wort zeigt uns den rechten Weg und ist klare Orientierung. Der Kompass, auf den es ankommt und nicht der Zeitgeist. Darum wollen wir auf dieses Wort achten und auf gar nichts anderes. und nach Hebräer 10, Vers 35 leben und nach diesem Wort handeln. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Euer Vertrauen in das Wort. Und wenn auch alle Welt etwas anderes sagt, vertraut in das Wort. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Und dann sind wir am Ziel. Wunderbar. Wir beten. Herr, das ist wunderbar, dass wir das wissen. Nur noch eine kleine Weile, dann sind wir am Ziel. Und Herr, habe Dank, dass du Kraft und Gnade genug hast, uns zu bewahren, dass wir nicht abgetrieben werden, dass wir auf dem Ziel, auf dem Kurs, auf dem klaren Kurs zum Ziel bleiben. Herr, du hast uns gerufen und willst auch immer wieder neu, auch in unserer Mitte, Menschen rufen. Und nun wollen wir deinem Ruf Folge leisten und neu achten auf dein Wort. Du sagst in deinem Wort, welche ihn aber aufnahmen, denen gab er Kraft, Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und wenn irgendjemand in unserer Mitte dieses Wunder noch nicht erlebt hat, er darf es heute erfahren. Wir dürfen dir vertrauen, deinen Namen anrufen, dich aufnehmen in unser Leben und somit diesen entscheidenden Anfang machen. Und alle, die schon auf dem Wege sind, der Nachfolge, willst du festhalten und bewahren.